Es ist mir eine Ehre, unseren Prediger für heute Morgen vorzustellen. Vor allem eine Ehre deswegen, weil er nicht nur irgendein x-beliebiger Prediger ist, sondern ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben zusammen Theologie studiert. Wir waren die beste Klasse aller Zeiten. Also wir waren wirklich die goldene Generation, kann man sagen. Also es ist leider so, ne? Es gibt Dinge, die gehen irgendwann vorbei und kommen nicht wieder. Ich hoffe, das ist für dich genauso mit deiner Klasse. Genau. Und Marschi ist echt so ein richtig cooler Typ. Also es ist so wenn ihr seinen Bücherstapel bei seiner Abschlussarbeit gesehen hättet, ja, da lagen, ich weiß nicht, wie viele Bücher da, gefühlt die halbe Bibliothek lag da um den Tisch und auf dem Tisch. Wir haben alle gesagt, ey, kein Mensch kann wissen, was er wo in irgendein Buch für einen Zettel reingelegt hat und warum ein Buch da liegt. Aber wenn er draußen war, ein Buch weggenommen haben, kam er rein und hat gesagt, ey, da fehlt ein Buch. Also keine Ahnung, wie er das gemacht hat, und so ist er irgendwie, ja. Also es ist so, er ist gleichzeitig so ein spontaner, verrückter Typ und irgendwie auch so ein Brain dabei. Und vor allem ist er ein Mann, der wirklich Jesus von Herzen lieb hat und der dafür brennt, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und mit dieser Leidenschaft möchte er uns einfach heute Morgen anstecken. Und ich habe aber noch ganz kurz auf dem Herzen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und Lukas kommt auch mit vor und wir legen ihm die Hände auf und wollen für ihn beten. Denn er steht gerade mit seiner Frau in der Situation, dass er die Gemeinde wechseln wird, wo er jetzt auch 7 Jahre oder eigentlich viel länger, weil er während der 11 Jahre, wo er einfach gedient hat und gepredigt hat und Leute gecoacht hat und einfach sein ganzes Herzblut reingegeben hat, jetzt auch wechseln wird, was ganz Neues beginnt für sie. Sie haben noch keine Ahnung was. Es ist noch alles offen und das ist schon eine Situation, das macht was mit uns. Und wir wollen einfach beten, dass Gott was richtig Gutes für ihn hat, was einfach zu seiner Berufung passt, zu dem, was Gott durch ihn tun möchte. Und wo ein Ort auch sein wird, wo er nochmal wachsen wird und seine Frau und die Kinder, die dann kommen und so. Alles so in der Richtung. Ich lasse mal Lukas anfangen, ja.
Ja, Papa, ich danke dir dafür, dass du Berufungen aussprichst und dass du mit uns Menschen gemeinsame Sache machst, dass du, hey, uns Teil deines Reiches sein lässt, indem wir unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen dürfen. Und ich danke dir für die 11 Jahre, die Marsch jetzt schon dort in Darmstadt einfach dienen konnte, in der Gemeinde, wo er Menschen ausbilden konnte, wo er Menschen auf ihrer Glaubensreise begleiten und anspornen durfte. Gott, ich danke dir für den ganzen Segen, den er dort in Darmstadt echt hinterlassen darf, wenn er dort weggeht, Jesus. Danke dir für alles, was du dort geschenkt hast, was du durch ihn bewegt hast, was du durch ihn gehandelt hast, Gott. Und du siehst die Situation, die jetzt gerade da ist, wo noch viel Unklarheit da ist, noch viel Unsicherheit da ist. Wenn es in eine neue Gemeinde geht, eine neue Kirche geht, wo er von null anfangen wird, neue Beziehungen aufbauen darf, neue Freundschaften findet, irgendwie seine Rolle vielleicht auch neu finden wird, Jesus. Papa, ich danke dir dafür, dass, hey, du eine geniale Stelle für ihn vorbereitet hast, und ich bete für ihn und für seine Frau, dass sie gut in die Gemeinde reinfinden, dass sie Freundschaften finden, in denen sie echt sein dürfen, und dass du ihnen ganz klar zeigst, wo sie als Ehepaar anfangen dürfen zu dienen in der neuen Gemeinde, Jesus. Hey, sprichst du da echt auch weiterhin Berufung aus, Gott? Berufung hört nicht auf, sondern geht immer weiter, Jesus. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du zu ihnen sprichst, dass du sie gebrauchst, dass du ihnen vielleicht auch echt neue Fähigkeiten zeigst, die sie bisher noch nicht entdeckt haben, die sie gebrauchen können, um dein Reich größer zu machen, Jesus. Paul, wir segnen Marschi und seine Frau und beten um deinen Segen für ihr Leben. Amen.
Ja, und ich habe so ein Bild gesehen, ich so Bären und Löwen durch den Wald gelaufen sind. Und ich musste dann an die Geschichte von David denken, der zuerst mit Bären und Löwen gekämpft hat und dann gegen den Riesen angetreten ist und schließlich zum König von Israel geworden ist. Und ich spüre, dass Gott zu dir sagt, auch diese Zeit, Marschi, für dich, du hast vielleicht dir anders und mehr erwartet, auch von dieser Zeit in der Gemeinde und wie es weitergehen würde. Und es ist vielleicht manches nicht so gekommen, wie du dachtest, aber es war eine Zeit, wo ich dich auch mit Löwen und Bären habe kämpfen lassen. Und jetzt habe ich eine neue Berufung für dich. Und es wird nicht eine kleinere Berufung sein. Es warten auch größere Herausforderungen auf dich, aber es wartet auch eine größere Begabung und eine größere Gnade auf dich. Und da spreche ich über dein Leben auf. Ich salbe ihn wirklich neu in deinem Namen, Jesus, mit deinem Heiligen Geist, Herr. Herr, ich spreche auch Gesundheit über seinen Körper aus, auch über dem, was ihn hartnäckig, Herr Jesus, immer wieder auch im Verborgenen quält und ihn manchmal lahmlegt, Herr Jesus. Auch über seine Frau spreche ich Heilung aus und Gesundheit, Herr Jesus. Und wir beten, Herr Jesus, dass du wirklich jetzt führst, Herr, göttlich, einfach den Weg, wo sie hinkommen sollen, Herr Jesus. Und ich bete, Herr, dass niemand sich dem widersetzt, Herr Jesus, sondern dass Türen aufgehen und Menschenherzen sich verbinden, Herr Jesus, und sie einfach ganz genau wissen, das ist der Ort, wo wir hingehören. Im Namen Jesus bete ich um Ruhe, um Frieden. und eine Geborgenheit, Herr, die sie nicht mit Worten erklären können, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Dann segne dich Gott und uns jetzt für der Predigt.
Nein, brauche ich nicht. Ich hab's da. Tut mir leid, dass ich ab und zu ein bisschen huste. Ich glaube, es ist auch nicht meine normale Stimme, die ich sonst habe, aber ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Rainer Bonke hat sowieso so eine Stimme, von daher. Ja, gute Fußstapfen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gibt vielleicht Leute hier, die haben eine Bibel. Ja. Und vielleicht hast du schon mal in der gelesen. Also wenn du es noch nie gemacht hast, ich rate dir dazu. Ich bin Pastor, ich muss das raten. Ja, und auf jeden Fall. Mir ging es so, während der Zeit auf Beröa, eben Öli und ich waren in einer Klasse. Wir haben uns sehr geliebt in der Zeit, so geliebt, dass ich ihm auch schon mal einen Biss bei irgendeinem spannenden, bei irgendeiner netten Kabelei. Ich wollte ja nicht aufgeben, er war einfach stärker. Ja. Na, auf jeden Fall, in dieser Zeit haben wir nicht nur irgendwie Blödsinn gemacht, sondern wir haben auch wirklich krass Gott erlebt. Und ich erlebe auch heute immer noch Gott. Und eine Sache wollte ich mit euch reingehen, weil heute das Thema ist leidenschaftlich gehen. Und ich war damals auch immer ein bisschen begeistert von den Titeln, die Öli immer hatte. Also ich kann mich so erinnern noch an Predigten, Surfen am Abgrund und so weiter. Also der hat immer die coolsten Titel hat er gehabt. Aber leidenschaftlich gehen, und darum soll es gehen. Und eine Sache, die mir da passiert ist, vor circa 10 Jahren ist schon wieder her, so alt bin ich. Aber da ist es passiert und ich habe die Bibel gelesen, zwar wahrscheinlich im Studentengebetsraum. Also da habe ich dann so, heute ist das die Musikschule, aber das ist noch Salbung da. Ja. Und auf jeden Fall war es da so, ich habe die Bibel gelesen und es quasi symbolisch gesehen, wie so ein Feuer auf mich gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt beim Bibellesen. Vielleicht nicht so, aber so symbolisch. Wer hat das schon mal erlebt? Bibel gelesen und es ist ein Feuer auf dich gekommen. So, irgendwie hat dich was gepackt. Und manchmal ist das ja so, du hast so einen Vers, den hast du schon 100.000 Mal gelesen und plötzlich fängst du Feuer, oder? Also, wenn du das noch nie erlebt hast, ich lade dich ein, lese die Bibel und bitte Gott darum, dass er dir das auch schenkt. Weil darum geht es heute, wir wollen nicht irgendwie gehen, sondern leidenschaftlich. Und da hat mich so eine Leidenschaft gepackt. Und du fragst dich vielleicht, welche Bibelvers das war. Ich verrate euch gleich. Stimmt, wurde ja von vorne weg vorgestellt, aber ich habe vorher vergessen, da haben da Leute dann gefragt, ich bin momentan in Darmstadt, bin da noch Co-Pastor, werde bald wechseln. Und ich bin verheiratet mit Caroline, ist auch eine, ja, vorher habe ich eine Sächsin hier kennengelernt, also kommt aus Sachsen, ich komme ursprünglich aus Baden.
Oh, wow.
Singen komme ich ursprünglich, ja genau, Salbung ist da, schönste Land in Deutschland, okay. Ja, wir haben immer uns gekabbelt mit den Schwaben hier, gerade auf, wenn wir irgendwo irgendwelchen Freizeiten waren, haben wir die Badener Flagge gehisst. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema Apostelgeschichte 8, Vers 4. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne aufschlagen oder deine App oder wie auch immer. Da heißt es, die Zerstreuten aber gingen umher. Manche Leute, böse Zungen in meiner Gemeinde, sagen immer, ich werde nicht fürs Predigen bezahlt, sondern Kilometerpauschale. Weil ich so den Hang habe, immer rumzulaufen. Aber es passt ja zu diesem Predigtthema. Und da heißt es, die Zerstreuten gingen umher und predigten das Wort. Oder eigentlich wörtlich heißt es da, evangelisierten das Wort. Also sie predigten. Also brachen das Evangelium weiter. Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in diese ganze Geschichte, weil du vielleicht denkst, das ist jetzt nicht so eine coole Stelle. Ich fand die davor auch nie cool. Aber ich hoffe, nach diesem Predigt findest du sie cool. Und die Apostelgeschichte finde ich eines der coolsten Bücher im Neuen Testament, in der Bibel, weil es so ein bisschen zeigt, wie haben die ersten Christen gelebt. Wie haben die das praktisch gemacht? Wie war das irgendwie? Wie waren die am Start? Und ja, es fängt an mit der Apostelgeschichte, fängt an, dass eigentlich das große Ereignis ist, was wir vor einem Monat hatten, Ostern. Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Wir dürften alle ausrasten jetzt. Hallo? Er ist auferstanden, hallo? Ja? Deswegen feiern wir Sonntag. Ich finde, Sonntag ist Auferstehungstag. Ich finde es so genial, dass Sonntag war eigentlich ein Tag, der nichts wert war. Wer freut sich auf Montags immer?
Yes, Hammer.
Okay, Hammer. Das ist eben ein bisschen verhalten, ne? Ich glaube, mein Pastor hat, ich weiß nicht, ob es mein Pastor war oder irgendjemand, hat der montags, es war einer aus meiner Klasse, der hatte, montags könnte ich kotzen, hatte der. So ein T-Shirt. Und damals war Sonntag der erste Tag der Woche, da wo es wieder losging mit der Arbeit. Das war ein unbedeutender Tag. Aber wisst ihr was? Wir feiern jetzt den Sonntag und der ist der bedeutendste Tag in der Woche. Das ist der rausgehobene in unserer Kultur, ist der Feiertag. Wir nennen das Feiertag. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Ist genial, oder? Ja. Ich glaube, wir dürfen uns als Christen auch viel mehr freuen darüber, was in unserer Kultur drin ist, schon vom Evangelium. Ich habe in letzter Zeit mal ein Buch gelesen, das heißt Das Buch der Mitte. Da schreibt ein Inder über die westliche Kultur und sagt, hey Leute, ich bin Inder. Ihr seid westliche Kultur, ich habe eigentlich mit eurer Kultur nichts zu tun. Ihr solltet mal stolz sein, wenn ihr Christen seid, auf alles, was auf der Bibel fußt in eurer Kultur. Ich kenne immer die bisschen miesepeten Christen, die dann sagen, boah, Weihnachten ist voll Kommerz und das feiern wir nicht. Und manchmal als Freikirchen fühlen wir uns eh noch viel freier vom Kirchen. Ja, das brauchen wir nicht. Wir können auch an Pfingsten über den Vater predigen und über an Weihnachten über Ostern. Das ist ja, so frei sind wir. Nee, aber das ist doch genial, dass wir Ostern feiern in unserer Kultur und dass wir Weihnachten feiern. Yeah. Geniale Anknüpfungspunkte in unserer Kultur. Ich habe das so sehr schätzen gelernt, als ich war mal eine Woche in Kairo in Ägypten, da gibt es keinen Sonntag. Das war ganz komisch für mich. Die haben da kurz das Freitagsgebet, da sind mal ganz kurz die Straßen weg, weil die Muslime feiern ja freitags. Aber Sonntag, die Christen dort treffen sich auch nicht morgens, um diese Zeit wäre alles noch leer. Die treffen sich abends, sonntags abends, weil das ist ein ganz normales Geschäft. Und wir haben so eigentlich Grund, das zu feiern, dass in unserer Kultur Jesus schon die verändert hat. Natürlich, wir warten noch, dass da ganz andere Herzen noch verändert werden. Aber wir haben gute Anknüpfungspunkte. Ja. Sei froh über deine Kultur. Ja. Ich will euch Mut machen. Hey, es ist cool, in Deutschland zu leben. Amen. Ich find's gut. Yes. Ich habe ganz stark Deutschland auf dem Herzen. Ich glaube, wir können hier ruhig noch leidenschaftlichere Christen werden. Oh, yeah. So, Kapitel 1. Wir sind gerade bei Jesus auferstanden. Dann kommt er wieder und redet so mit seinen Jüngern. Und dann fährt er auf in den Himmel, sagt vorneweg noch, ihr werdet an die Enden der Welt gehen und so weiter. Und die Jünger haben es noch gar nicht so richtig gecheckt. Die sind noch am Diskutieren, wie ist das mit der Endzeit und bla bla bla. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind genauso wie wir manchmal. Wir wollen dann auch irgendwie Theorien wissen. Aber er sagt, ach, ist alles egal. Ihr seid Zeugen. Hallo. Ja, und dann geht es weiter, die wählen dann den 12. Apostel wieder nach, weil der Judas war nicht immer am Start. Und dann kommt Kapitel 2, das feiern wir bald in ein paar Wochen, Pfingsten. Und Pfingsten finde ich hammermäßig. Nicht nur, weil ich Pfingstler bin, sondern weil es wirklich so ist, dass der Heilige Geist kam dort und er hat komplett Menschenleben verändert. Denkt mal an den Petrus. Der hat vor Pfingsten, Pfingsten heißt ja, kommt von 50, und vor 50 Tagen stand er noch vor Leuten und hat gesagt, nee, diesen Jesus, kenne ich nicht, nie gesehen. Und es war ja noch nicht mal irgendwie so jemand, der ihm was tun hätte können, was weiß ich, so ein römischer Legionär, der da stand und wenn du nicht, ne? Sondern war so eine kleine Magd. Das wäre null schlimm gewesen, wenn die gewusst hätte, dass der zu Jesus gehört. Aber nö, ich gehöre dir nicht. Aber du hast so den gleichen Akzent, ne? Ist doch Partner, höre ich doch. Nicht, dass er nachher behauptet, Jesus war ein Partner, aber ja. Aber ich hätte es gern so, ja. Das Witzige ist, in allen Kulturen ist es so, wenn du Kinder Jesus malen lässt, die malen immer so, wie sie aussehen. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ja, da gibt es dann den schwarzen Jesus, den bisschen gelberen Jesus, dann den ganz hellen Jesus. Es ist gut, weil Jesus eben Menschen benutzt, ja. Und auf jeden Fall kommt da der Heilige Geist und da passiert auch was Großes. Ne? Der Heilige Geist schenkt Kraft und da beten alle in Sprachen und die hören auch noch alles. Also da sind ja ganz viele Leute unterwegs, die kommen sonst wo. Da sind Badner und Schwaben, die sich sonst nie verstehen und kommen zusammen und hören ihn im Schwäbisch, in Badisch und was weiß ich noch, Phrygisch und so weiter. Naja, könnt ihr selber nachlesen. Und Petrus hält die Predigt seines Lebens. Danach bekehren sich ein paar tausend Menschen und man denkt eigentlich gar nicht, hey, dieser Petrus, der war doch vorher noch dieser Schisser. Aber jetzt predigt er. Wahrscheinlich stand diese Magd vielleicht sogar mit in dieser Menschenmenge, vor der er gepredigt hat. Und hat noch so gesagt, hat noch so gerufen, du hast aber vor ein paar Tagen noch was anderes gesagt. Und Petrus lässt sich nicht beeindrucken, sondern predigt das Evangelium und sagt, hey, wir können nicht schweigen, weil Jesus ist auferstanden. Und er gibt uns die Kraft und er hat uns diese Kraft gegeben. Und diesen auferstandenen Jesus verkündigen wir euch. Und dann sieht man auch gleich, wie das ganz praktisch wird. Kapitel 3 bis 5 gehen dann, Petrus und Johannes sind unterwegs, irgendwie so voll die Buddies geworden so, und heilen dann erstmal so einen Gelähmten. Und dann werden sie dafür verurteilt, weil sie von Jesus erzählen, und der war ja eigentlich verurteilt und so. Und dann sagen sie, nö, aber wir können eigentlich nicht, wir können nicht aufhören, von dem zu reden. Wir werden trotzdem freigelassen. Cool finde ich in Apostelgeschichte 4 eine auch der coolen Stellen. Da ist es, die Gemeinde betete und es bebte die Erde. Wow, ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast, die Erde bebt, aber das wünsche ich mir auch noch viel mehr. Und das, aber das, was noch viel cooler ist, da heißt, sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen glaube ich auch, dass du, selbst wenn du seit 50 Jahren Christ bist, du kannst immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und immer wieder brauchst du das auch, damit du Menschen erzählst von Jesus. So, und in Kapitel 6, diese Kapitel 6 finde ich eigentlich super, weil da so ein bisschen drin steht, dass das auch nicht alles Haichi-Bumbaichi war in der ersten Gemeinde, sondern die hatten Streit. Und da gibt es zwei Parteien. Und da steht, die Hellenisten, die haben gesagt, ey, ihr vergesst unsere Witwen und Waisen. Zu den Hebräern. Die Hebräern sind hier. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also die Hebräer, das waren so die Leute, die irgendwie, was haben die wahrscheinlich geredet? Fangfrage, Aramäisch. Also die haben so das geredet, wie Jesus geredet hat. Also diese Sprache. Ne? Und die Hellenisten, ihr kennt das vielleicht von Hellas, ne? Was denkt ihr, was das ist? Griechisch. Die haben Griechisch geredet. Und es waren alles noch Juden. Wir sind noch dabei, das sind alle Christen sind noch Juden, gerade zu dieser Zeit. Und naja, ist auch schon ein Sprachproblem. Ich meine, das finde ich auch das Spannende, wenn wir in unsere Gemeinden gucken, dass wir auch verschiedene Nationalitäten haben. Wir haben zum Beispiel bei uns in unserer Gemeinde im zweiten Gottesdienst immer Übersetzung für Araber, weil wir gemerkt haben, okay, die müssen auch irgendwas mitkriegen. Und finde ich spannend, diese Probleme hatte die erste Gemeinde auch schon, dieses Sprachproblem. Aber die hatten noch ein ganz anderes Problem, dass die Hellenisten, die wurden vergessen. Weil die 12 Jünger von Jesus war auch ein aramäischer Christ, der hat aramäisch gesprochen, sehen wir in den Evangelien, da wird ja manchmal auch so Sachen auf Aramäisch geschrieben und dann heißt, es heißt übersetzt, Talita Kumi oder sowas komisches. Das heißt übersetzt das und das. Und die 12 Jünger waren Hebräer, also waren die Aramäisch Sprechenden. Und die haben jetzt irgendwie vergessen, dass da auch noch Witwen und Waisen von den Hellenisten gab. Und das finde ich richtig cool. Was mich auch bewegt, ist, dass die ersten Christen, dass sie nicht nur irgendwie das Wort verkündigt haben, sondern es praktisch gelebt. Da gibt es so einen Kaiser, der schreibt über die Christen, dass es der größte Aberglaube ist, der sich gerade breit macht in der ganzen Welt. Also er meinte das Christentum. Und der macht sich so breit und er sagt einen coolen Satz. Diese Christen, oder ich weiß gar nicht, wie er es genau ausdrückt, aber sagt, die kümmern sich um ihre Witwen und Waisen. Und nicht nur um ihre, sondern auch um unsere. Das heißt, die Christen in den ersten Jahrhunderten waren dafür bekannt, dass sie sich für die Schwächsten der Schwachen eingesetzt haben. Witwen und Waisen hatten damals nichts zu sagen. Witwen hatten kein Einkommen, weil der Mann hat eigentlich das dafür gesorgt, dass es ein Einkommen gibt. Und Waisen hatten auch nichts, weil sie, ja, die waren auch nichts wert eigentlich so. Und die waren schlimmer dran als unsere Hartz-IV-Empfänger heute in Deutschland, auf jeden Fall. Und um die haben sich die Christen gekümmert. Und die Hellenisten merken, hey, um unsere Witwen und Waisen wird sich nicht gekümmert. Und sie meckern und murren, sie jammern, wie auch immer. Und die Apostel sind aber so cool, dass sie nicht sagen, boah, wir sind die Geheiligten, wir kommen direkt von Jesus. Und also mit euren Problemen, so ungeistlich, so. Essen. Nee, sagen die nicht, sondern sagen, ja, okay, ihr habt recht, aber wir schaffen das nicht. Dann ist es auch gut zu sagen, wenn du Mitarbeiter bist, ey, ich schaffe das nicht. Aber dann überleg, was gibt es für neue Möglichkeiten vielleicht. Und die Apostel treffen sich, sagen, hey, eigentlich, wir müssen Gebet und Wort Gottes an erste Stelle stellen. Wir müssen verkündigen und beten, das ist so wichtig. Und dann sagen sie, okay, wir brauchen 7 Leute. Sie sagen sogar, hey, sucht euch 7 Leute. Wichtig ist, dass sie voll Heiligen Geistes sind. Und das drückt auch so aus, dass diese 7, die ausgewählt wurden von den Hellenisten, die Griechisch Sprechenden, da drückt es aus, dass die nicht nur einfach dafür zuständig waren, das Brot austeilen, ein bisschen Trinken austeilen, sondern die waren auch wirklich Leitungsfunktionen. Wenn du die 7 Namen nimmst, da ist dann so jemand wie Nikolaus und Philippos, den werden wir noch kennenlernen, Kapitel 8, dann Stephanus, der wird in Kapitel 7 gesteinigt. Wenn du diese, anhand von den Namen kann man davon ausgehen, dass es eben diese hellenistischen Juden waren. Und die haben wohl auch, Stephanus in Kapitel 7, da sind wir gleich, der predigt in den Synagogen. Wahrscheinlich waren die Synagogen auch so geteilt, weil die unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Es gab die aramäischen und gab die griechischen Synagogen. Es gab ja immer verschiedene Synagogen. Und der Stephanus, heißt es, voll des Geistes, brennt, hat alle blatt gemacht. Wenn in Diskussion war, er hat immer gewonnen. Der ging hin und er hat Jesus verkündigt. Der war rhetorisch geschult und dann kam noch der Heilige Geist voll durch und bam, keine Ahnung. Die wussten nichts mehr, die Juden wussten nichts mehr, die gegen Jesus waren, was sie mit ihm machen sollen. Also was haben sie gemacht? Steine aufgenommen, bam, haben ihn getötet. Und in Kapitel 7 fällt uns dann auch was auf. Da kommt ein Name, der dann sehr bekannt wird durchs ganze Neue Testament. Es gibt eine Person, die da zuschaut. Saulus oder Paulus, wie er später genannt wird. Und ich glaube, da hat schon was angefangen. Es steht nicht direkt im Text. Aber ich glaube, da hat Paulus, der ja sehr eifrig war, wird auch von ihm gesagt, gesehen, wow, dieser Glaube, dieser Stephanus, noch als er im Tod war, hat er sogar nicht seine Leute verflucht, sondern hat den gut zugeredet. Und ich glaube, es hat schon das erste Fünkchen in sein Herz gekommen, dass er diese Christen erlebt hat, dieser Paulus. Gut, das heißt dann, in der Kapitel danach, durch Paulus kam dann erstmal eine Riesenverfolgung, weil er war eifer, er wollte die platt machen, die Christen. Und das Spannende ist, da sind wir jetzt in Kapitel 8, wo ich ja quasi diesen Vers dann auch gefunden habe, die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Evangelium. In Kapitel 8 steht, durch Paulus kam eine Verfolgung über ganz Jerusalem. Das heißt, die Christen mussten fliehen überall hin. Aber steht da, außer die Apostel. Da steht und viele Forscher gehen davon aus, dass das halt deswegen ist, dass die Hebräer waren angepasster an das normale Judentum. Die fielen nicht so sehr auf als Christen. Aber die Hellenisten, die sind krasser losgegangen, haben das Evangelium verkündigt, haben gesagt, hey, du musst dich entscheiden für Jesus. Und deswegen wurden die ganz besonders verfolgt. Ganz spannend fand ich, habe neulich ein Buch darüber gelesen und es hat mir so die Augen geöffnet, wie eigentlich sarkastisch dieses ist. Ne? Apostel heißt ja eigentlich Gesandter. Das heißt, dass alle wurden zerstreut oder wurden gesandt in alle Welt, außer die Gesandten. Also es ist fast so ein bisschen, und es ist fast so, als müsste Gott wirklich auch so ein Petrus, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so einen Arschtritt geben, erst in Kapitel 10, dass er merkt, okay, das Evangelium ist nicht nur für die Juden. Obwohl Jesus gesagt hat, geh ans Ende der Erde. Manchmal dachten die, ja, das Ende der Erde ist vielleicht Jerusalem. Weiß nicht. War vielleicht ein bisschen missverständlich. Ja, Jesus hat immer ein bisschen viel geredet. Bisschen überschwänglich. Nee, ich weiß nicht, was da genau los ist, aber ich glaube, wir können das gar nicht mehr nachvollziehen, dass ein Jude war Jude von Haus aus und er wusste, wir sind Volk Gottes, wir als Juden und keiner anders sonst. Und Jesus braucht wirklich viel Zeit, um diesen Petrus zu beackern. Aber ich finde es viel spannender, diese Hellenisten, eben die Zerstreuten, aber gingen umher und predigten das Wort, heißt es da. Und ich will mal mit euch lesen, Apostelgeschichte 11, tauchen die wieder auf. Also wir sind dann gleich nach diesem, dass Petrus auch schon, der ist in Kapitel 10, geht er zu Cornelius, diesem Heiden. Aber diese Fährte, die Lukas uns da zeigt in seiner Apostelgeschichte, die finde ich sehr spannend, weil ich habe das immer wieder überlesen eigentlich. Und in Apostelgeschichte 11 kommen diese Hellenisten nämlich wieder vor. Und Apostelgeschichte 11, Vers 19 heißt es, die Gläubigen, die wegen der einsetzenden Christenverfolgung nach dem Märtyrertod des Stephanus, das war in Kapitel 7, aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Das Evangelium verkündigten sie aber nur den Juden. Lediglich, und das finde ich das Spannende, ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, predigten auch den Griechen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele dieser Heiden an Jesus Christus als ihren Herrn zu glauben. Was ist passiert? Gott braucht richtig so eine Armee vom Himmel. Er musste ihm die Vision 50.000 Mal dem Petrus da zeigen, dass er jetzt endlich mal zu Heiden geht. Und währenddessen gehen ein paar Namenslose, wir wissen nicht, wie sie heißen. Es war kein Petrus, es war kein Johannes, es war keiner von den Zwölfen, weil die waren immer noch in Jerusalem. Die kommen nach Antiochia und gründen einfach mal so eine Gemeinde. Und dann gründen sie es auch nicht nur bei den Juden, sondern bei den Heiden. Und das finde ich so gewaltig, weil ganz oft, ich weiß nicht, kennst du das, dass ganz viele Christen immer sagen, wow, lass uns werden wie die Urgemeinde in Jerusalem. Ihr kennt das? Ich sag, ja, ich will es auch erleben mit so vielen, dass sich bekehren, aber ich will nicht so enden wie die Gemeinde dort. Diese Gemeinde in Jerusalem, 70 nach Christus, war die bedeutungslos. Gut, da mussten die Juden alle raus aus der Stadt. Und dann war das neue Zentrum der ganzen Christenheit Antiochia. Da, wo diese namenslosen Leute waren. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so namenslos. Du bist kein Öli. Du bist keiner von den Beröanern. Vielleicht fühlst du dich auch als Beröaner namenslos. Aber ja, manchmal so neben Rainer Bonke oder Peter Schneider oder so, fühlt man sich dann so, ja, was kann ich schon? Aber Gott gebraucht diese namenslosen Männer. Ich freue mich drauf, die mal kennenzulernen. Ja. Und mal die Hände zu schütteln und sagen, hey, wegen dir ging Paulus in alle Welt. Antiochia ist dann die Brutstätte davon, dass Mission überhaupt erst angefangen hat. Yes. Antiochia ist der Grund, warum wir Christen heißen. Ja. Antiochia wurden diese Jesus-Nachfolger Christen genannt. Warum? Ja, man braucht den neuen Namen. Davor waren es ja alle Juden, aber jetzt sind plötzlich auch noch Griechen dabei. Die Hellenisten haben ja auch Griechisch gesprochen, immer ganz gut, ne? Deswegen hatten die einen guten Link zu den Griechen. Wahrscheinlich auch ein Symbol dafür, eigentlich für generell alle, die halt Griechisch gesprochen haben, da eher. Und auf jeden Fall aus Antiochia, wenn man weiterliest, geht dann auch ein Paulus und ein Barnabas. Und wenn du später siehst, auch Paulus startet auch immer seine ganzen Missionsreisen von Antiochia aus. Ganz spannende Gemeinde. Die hatte auf dem Schirm nicht nur, hey, Jerusalem oder Antiochia, sondern die ganze Welt. Und das finde ich krass, weil das von Leuten gegründet ist, den Namen wir gar nicht wissen. Wir wissen nicht, wer das war. Das war kein Paulus und kein Petrus. Das Spannende ist auch, wir wissen auch von vielen Gemeinden, wo Paulus hinkommt, gar nicht, wer die gegründet hat. Gut, von manchen Namen wissen wir, wer kennt Epaphras? Schon mal vielleicht gehört? Epaphras? Der ist so eine Gemeinde in Kolosse gegründet. Kennt man auch nicht so. Der wird ein paar Mal gegrüßt im Neuen Testament. Aber richtig cooler Typ, der hat einfach mal ein paar Gemeinden gegründet. Ja, in der Zeit. Und ich will uns ermutigen, dass egal wie du dich fühlst, ob du sagst, hey, ich bin irgendwie unbedeutend, keine Ahnung. Gott will die Welt durch dich verändern. Amen. Vielleicht bist du kein Rainer Bonke, vielleicht bist du nicht jemand, der in aller Welt predigt, aber du hast dein Umfeld. Du hast die Leute, die um dich herum sind. Die Zerstreuten haben da auch nicht so wahrscheinlich strategisch gedacht, wo gehe ich jetzt hin, damit ich gut predigen kann, sondern die wurden einfach zerstreut, die mussten halt da nach, was weiß ich, irgendwo ausweichen, da wieder ihrem Beruf nachgehen. Und haben sie gesagt, okay, mit den Leuten, denen ich am Arbeiten bin, okay, denen erzähle ich halt von Jesus. Ich glaube, dass sich das Christentum gar nicht so sehr nur durch Paulus und durch diese Apostel weiterverbreitet hat, sondern vor allem durch den ganz normalen Christ. Der ganz normale, namenslose Christ, der gesagt hat, ich glaube das, dass Jesus auferstanden ist. Und irgendwann hat die Süddeutsche, glaube ich, mal an Ostern geschrieben, das ist eigentlich so ein Leserbrief, hat gesagt, ey, wenn wirklich die Christen das doch glauben würden, was da passiert ist an Ostern, dass wirklich Jesus auferstanden ist von Toten, dann müssten die doch rumrennen und jedem anschreien, wow, Jesus ist wirklich auferstanden. Die Süddeutsche Zeitung hat es damals verstanden, ja. Und da frage ich mich manchmal, wo sind wir? Wir haben manchmal so gelernt, in unser Jerusalem zu bleiben. Hier sind wir sicher, in unserer Hinterhofgemeinde, ein bisschen schönen Lobpreis, haben wir ein bisschen Predigt. Nein, aber ich will dich ermutigen zu sagen, hey, ich will ein Antiochia-Christ werden. Ich will jemand, der die ganze Welt auf dem Schirm hat. Und manchmal klingt es so weit weg. Aber morgen, wenn du in deine Arbeit gehst, ist die Welt direkt bei dir. Yes. Wenn du morgen in deine Schule gehst, dann hast du Leute um dich herum, die wahrscheinlich Jesus nicht kennen. Wenn du morgen oder wenn du die Woche wahrscheinlich, wirst du mit Leuten Kontakt haben, die Jesus nicht kennen. Und vielleicht bist du der Einzige, den sie kennen, der Jesus kennt. Ja. Ist gut möglich. Und wie das vielleicht auch ganz praktisch aussehen kann, Flo hat eine Geschichte mitgebracht, erzähl sie uns doch mal.
Ja, also wurde schon langfristig gefragt. Marci sagte so, ey, ich weiß, es ist kurzfristig, aber könntest du ein Zeugnis geben? Vor 4 Tagen, also Langzeitplanung. Und ich habe gesagt, ja, klar. Und das, was mir eingefallen ist, das war von der Rückfahrt von Kempten, meinem Zwischenpraktikum, wieder zurück nach Beröa, Erzhausen. Und ich wollte mit dem ersten Zug fahren, gleich nach dem Gottesdienst am Sonntag. Und der fuhr so 15 Uhr. Und ich verpasste ihn wirklich nur um ein paar Minuten. Und er fuhr weg. Ich sah den Zug noch wegfahren. Und dadurch hatte ich dann erstmal Aufenthalt. Nächsten Zug wollte ich eigentlich nehmen. Und dann kam im Internet Bombendrohung gerade in Ulm. Ich könnte also vor Ulm aussteigen, müsste dort wieder warten. Und da habe ich gesagt, okay, nehme ich den nächsten. Ich nahm dann wieder den nächsten. Dann kam ich bis nach Stuttgart, wollte dort gleich weiter nach Frankfurt. Und dann fiel der Zug aus. Ich stand dort am Bahngleis und dort stand der Zug dran. Und plötzlich kam die Uhrzeit, an der er fahren sollte, an der er einfahren sollte. Und plötzlich änderte sich die Leiste und der nächste Zug stand dran. Keine Durchsage kam, nichts. Ich dachte mir bloß, okay, gut, hat wieder eine Stunde Aufenthalt und muss dann nach Heidelberg fahren. Und in Heidelberg stieg ich dann in einen Zug nach Frankfurt. Und dort lernte ich auch eine junge Frau kennen. Die hat so gefragt, hey, fährt ihr nach Frankfurt? Ich habe ihr ja gesagt und sind halt dann gemeinsam eingestiegen. Wir saßen so recht nah beieinander und dann haben wir angefangen zu sprechen, bevor er losfährt, der Zug. Und wir kamen so langsam auf das Thema Jesus und die konnten ihre Fragen stellen. Und wir fuhren wirklich 2 Stunden dort im Gespräch vertieft und ich konnte Zeugnis geben. Und als ich dann ausstieg, ging ich so an diesen Waggon vorbei und ich merkte, dass dort mehrere Leute drin saßen, die einfach mit zugehört hatten und dort wirklich mit dabei gewesen sind. Und dadurch kann ich dich nur ermutigen, hey, wenn du die Chance hast, irgendwie einfach mal von Jesus zu erzählen, dann tu das, denn es hört nicht immer nur die Person, die vor dir sitzt, zu, sondern auch ringsherum die Leute. Und es kam eigentlich auch dazu, dass ich davor an dem Tag gebetet habe, Gott, lass mich wirklich dein Reich verkündigen können. Und genau das war der Punkt, dass ich es machen konnte.
Ja, ich will dich einladen. Es sind manchmal die kleinen Sachen, die Gott uns benutzt. Also wenn du nächste Woche auf deiner Arbeitsstelle bist oder sonst wo, hör auch mal mit dem Ohr hin, wo kann ich für Leute beten? Weißt du, was macht ein Christ aus? Wenn du vielleicht hier bist und fragst dich, okay, was macht jetzt überhaupt ein Christ aus? Es gibt eigentlich 4 Dinge, in der Apostelgeschichte stehen mal 4 Dinge, die die Christen gemacht haben in Jerusalem da. Sei es, sie haben gehört auf die Lehre der Apostel, sie waren in Gemeinschaft, sie haben das Brot gebrochen und sie waren im Gebet. Und ich glaube, das macht auch Christen aus, ne? Sie sind im Gebet, ein Christ betet, ja, redet mit Gott. Und das ist schon krass für manche Leute. Und wenn du irgendjemanden Not hast, und es gibt viele Leute mit Nöten und mit irgendwelchen Sachen, von der Prüfung. Ich habe immer wieder gehört von meinen Schülern, dass sie mit Leuten gebetet haben für eine Prüfung und die fanden das cool, Leute. Erste Begegnung mit Gott. Ich habe immer wieder gehört, dass wo Leute gehört haben, okay, da hat jemand irgendeine Krankheit, dass sie gebetet haben. Erste Begegnung mit Gott. Also da will ich dich einladen, auch das Gebet zu nutzen dafür. Oder Lehre der Apostel heißt es. Ich glaube, wir haben die Lehre der Apostel sogar schriftlich. Wir haben die Bibel und hören sie auch hier in Predigten. Ja, kannst auch manche Leute mit denen über die Bibel in Kontakt haben. Ich bin manchmal echt krass begeistert, wie doch auch immer wieder Leute gibt, die sehr durstig sind, das rauszufinden, was sagt die Bibel eigentlich. Ganz viele Leute wissen nicht, wie sie mit der Bibel umgehen. Ist halt auch ein dicker Oschi, ne? Und viele Leute lesen nicht mehr. Ja? Aber eigentlich ganz einfach, das Evangelium ist ziemlich einfach. Heißt, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr die 4 Punkte kennt, aber das finde ich genial, dass du eigentlich zuerst so ein Herz und das heißt, Jesus liebt dich. Und mit dieser Haltung dürfen wir auch Menschen begegnen, dass Jesus die Menschen liebt und dass er einen guten Plan hat. Ja, ist so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir so ein, manchmal wir Christen machen so ein miese Peter-Gott. Also wir kommen immer gleich, okay, Batz, die Sünde, dazu kommen wir auch. Aber erstmal muss unsere Grundhandlung sein, dass Gott ist grundsätzlich gut drauf. Ey, ganz ehrlich. Ey, manchmal sage ich ganz gern, wenn ich den Gottesdienst starte, ey, Gott ist heute in Bestform. Und das Coole ist morgen auch noch.
Oh yes.
Gott hat gute Laune und er verliert sie auch nicht. Wenn er dich anschaut, dann freut er sich über dich. Ja? Und egal, was du gemacht hast, natürlich tun mir Sachen auch weh, aber er freut sich. Und ich glaube, dieses dürfen wir auch hinaustragen. Gestern habe ich mit ein paar Leuten, ich bin schon ein bisschen bekannt natürlich in Darmstadt, Mitte und Luisenplatz, und kommen immer so Araber zu mir. Na, Maschi, lass uns Arabisch tanzen. Arabisch tanzen, die dürfen dann arabische Musik. Und dann tanzen sie, so, ich kann das auch nicht, versuche das dann auch immer so ein bisschen. Das ist ja so, die halten sich auch so an Händen und so. Und unglaublich, braucht er ja auch mal irgendeinen Kurs dafür mal. Öli hat gemeint, das sollte mal eingeführt werden auf Berührer, das Pflichtkurs, Arabisch tanzen oder so. Ja, und ich tanze mit denen. Und natürlich sind die meisten von denen Muslimen, aber die finden es einfach so cool. Und danach habe ich einen arabischen Prediger und der predigt auf Arabisch. Ich verstehe nichts, aber danach predige ich halt einfach auf Deutsch noch danach, damit die Deutschen auch noch was davon haben. Ist ganz cool. Ich glaube, wir dürfen da auch wirklich wir müssen neue Wege gehen, auch Menschen zu erreichen. Jerusalem, die sind in den alten Wegen geblieben. Antiochia hat neue Wege gesehen. Ja? Die haben neue gesehen. Ich warte noch darauf, dass richtig viele Christen, dass richtig gute christliche YouTuber gibt. Warte ich noch drauf? Ich warte drauf, dass richtig gute Christen in der Politik gibt. Ich glaube, es gibt schon ein paar, aber weiß nicht. Sind noch sehr verborgen. Ich warte darauf, dass es Leute richtig gute Christen in der Wirtschaft gibt. In der Bildung. Ich glaube, dass wir auch Kunst zurückerobern dürfen. Musik. Ja, warum? Ich meine, natürlich, ich finde auch Bad Gandersheim-Lieder und so weiter, Hillsong und alles richtig cool. Aber warum haben wir nicht auch mal einen Chartsong umgeschrieben? Luther hat Saufgesänge umgeschrieben in So groß unser Gott. Nee, wie heißt es? Unsere große Burg ist unser Gott. War ursprünglich ein Sauflied. Ey, warum haben wir dann, der hat die Leute erreicht. Wenn die da haben sie sich zukippen wollen, dann haben sie das Lied gehört und haben dann im Kopf, oh, das heißt jetzt anders, haben sich vielleicht nochmal dran gedacht, oh, vielleicht trinke ich doch ein Bier weniger. Weiß nicht, aber so, dass wir die Gesellschaft wirklich berühren. Also ich träume davon, dass wir diese Welt auf den Kopf stellen. Yes. Und das fängt bei dir an. Es fängt bei dir an. Sag mal deinem Nachbar, du kannst die Welt auf den Kopf stellen. Und du wirst, genau, sehr gut. Das ist gut, gut, guter Point. Jetzt sag mal, du wirst die Welt auf den Kopf stellen. Richtig. Sehr gut. Weißt du, es gibt immer irgendwelche Gelegenheiten. Letztes Jahr ging es mir so, wir hatten so ein Vereinsfest. Ich wohne in Stadtteil Ahalgen, ja. So ein richtiger, die fühlen sich nicht so richtig als Darmstadt, sondern die sagen, wir sind Orhelia. Ja, ich spreche das wahrscheinlich so falsch aus. Aber wir hatten so ein Vereinsfest mitten auf unserem Platz, dem Löwenplatz. Und da kam der Bürgermeister. Und ich habe mich dann mit einem, wir hatten gerade so einen Firestarter-Kurs, das ist so ein Kurs, wo man sich gegenseitig anstachelt, wirklich das Evangelium in diese Gesellschaft zu bringen, Erweckungsträger zu sein. Und dann ging es halt immer darum, wir wollten irgendwelche Dinge erleben mit Gott. Und dann haben wir gesagt, ey, da kommt der Oberbürgermeister. Genial. Der Oberbürgermeister ist in Orhelie und ist da irgendwie. Und wir haben dann einen Stand mit den Rangern. Und da habe ich mich angestachelt mit einem Jugendlichen, der war sehr evangelistisch. Sagt, komm, lass uns für den Oberbürgermeister beten. Und wir gehen direkt zu ihm hin. Ich hatte eine große Fresse, wie immer, freitags. Ich habe gesagt, ja, das machen wir. Und ich habe es auch im Kurs erzählt, boah, wir werden da hingehen. Und dann war Samstag diese Zeit und dann hat der Oberbürgermeister auf dieser Bühne gesprochen, hat so ein Schirmherr war der und so, ne, hatte irgendwie so bla bla bla. Und dann kam er runter von der Bühne und dann stupst mich so mein Kollege an. Na, mach doch mal was. Ich so, ich geh erst mal essen. ja. Dann habe ich gegessen und dann dachte ich, nee, das kann es nicht sein, du hast es dir vorgenommen. Und dann bin ich hin, erst zu der Bürgerbeauftragten, weil die kannte ich schon, die Imke, und sage, ja, darf ich für dich mal beten? Da habe ich bei der angefangen, ein bisschen kleiner. Und war ganz cool, ich durfte viel beten und die andere von dem Muckerhaus hat sich rausgestellt, die ist sogar Christin. Die fand es noch cooler, die war gleich offen, weil die war auch in der Freikirche. Und dann habe ich die Bürgerbeauftragte gefragt, ja, darf ich auch den Jochen Patsch, unser Oberbürgermeister, darf ich den auch mal fragen? Ja, mach doch. Okay, gut, bin ich zu dem hin. Ja, dürfte ich mal für sie beten, ich habe das so auf dem Herzen und so weiter. Und dann durfte ich für ihn beten, sagte er, ja, ich war auch schon, wurde gefirmt, ich war katholisch, war Messdiener und ich kenne das ja alles. Und dann sage ich, ja gut, okay, dann ich würde gerne mit Handauflegung für sie beten. Ich habe sie einfach gefragt, ich bin da ziemlich frech, darf ich auch meine Hand hier hinlegen beim Beten? Ja, darfst du. Dann habe ich für den gebetet und es war cool. Ich weiß nicht, der hat sich jetzt nicht bekehrt, ist irgendwie unter Tränen zusammengebrochen, aber ich konnte beten für ihn. Und das Coole ist auch, ich lerne gerade so ein bisschen selbst, dass wir auch das Prophetische ganz sehr stark benutzen dürfen, auch für unseren Alltag. Und dann hat Gott mir gesagt, hat mir in der Bibelstelle gesagt, Jakobus, da steht dieses drin, hey, wer in Weisheit mangelt, dem gebe ich Weisheit. Und da habe ich gesagt, ja, Sie sind doch Messdiener gewesen, kennen ja die Bibel ein bisschen. Ich habe es so auf dem Herzen, manchmal sagt mir Gott was, wenn ich bete. Und ich hatte auf dem Herzen einfach diese Bibelstelle mitzugeben. Ich glaube, dass Sie viel Weisheit brauchen in Ihrem Geschäft. Ich danke auch für alles, was Sie tun, für diese Stadt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das, auch wenn Sie mal Weisheit brauchen, dass Sie wirklich an ihn wenden. Und das war cool. Ich habe nicht gesagt, boah, das ist jetzt mein prophetisches Wort für dich. Puh, der Herr spricht. Aber das war irgendwie so ein Impuls, den ich von Gott hatte. Und ich lade dich ein, das auch mal auszuprobieren. Ich glaube, nicht Christen, wir ganz oft sind Christen so, oh, können die Geistesgaben vertragen, reden in Sprachen und vielleicht prophetisch und es ist alles zu viel und Wunder und überhaupt. Ganz ehrlich, die meisten Probleme haben die Christen damit. Die Nicht-Christen, die finden das ja cool, weil in der Kirche muss irgendwas anders sein, weil die sind ja auch nicht ganz normal. Ja, ist doch so. Ja? Aber ich will dich einladen, das auszuprobieren. Mal zu sagen, hey, wenn du für jemanden betest, gib ihm Bibelversen weiter oder gib ihm irgendwas weiter, was Gott dir sagt. Ich glaube, dass Gott zu dir spricht, auch wenn du für andere betest. Und direkt dort. Wie cool wäre das, wenn nächste Woche das erleben, ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier drin sind, aber sagen wir mal 30 Leute, wenn wir nächste Woche 30 Leute erreichen. Yes. Hammer, oder?
Ja.
Für 30 Leute beten. Aber selbst wenn du es nächste Woche nicht schaffst, es geht ja auch noch, es gibt ja noch ein paar andere Wochen auch noch. Wir haben in unserem Hauskreis, haben wir mal gesagt, wir wollen 3 bis 5 in der Woche irgendwie erreichen da. Und dann kamen alle ziemlich deprimiert hinterher. Ah, ich habe nur mit einem geredet diese Woche über Jesus. Ich habe nur für einen gebetet. Da dachte ich, hey, voll genial. Wir waren 10 Leute im Hauskreis, haben gesagt, wow, voll genial. Wir haben 10 Leute erreicht. Hammer, die letzten Wochen haben wir nicht so viel erreicht. Ja, manchmal ist es auch gut, sich Ziele zu setzen. Manchmal ist es auch gut, sich ein bisschen unter... Ja, schnelles Mundwerk hilft mir manchmal dabei. Und das will ich dich einladen, zu sagen, ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du auch hier und sagst, du bist noch gar kein Christ. Dann gibt es eine Möglichkeit, probier mal auszubeten. Ich glaube, Gott will sich dir zeigen. Oder wenn du noch nicht genau weißt, was dein nächster Schritt ist. Ein Christ ist eigentlich nur, dass du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus auferstanden ist und in deinem Mund bekennst, dass er der Chef ist von dir. Und wenn du das tust, lass dich taufen. Ey, das ist ganz konkret. Ey, ja wirklich, ich bin richtiger Fan von Taufen geworden, weil das ist eigentlich das, ja, wir machen Bekehrungsaufrufe oder sonst irgendwas, ganz ehrlich, das gab es im ersten Christentum, weiß nicht, nicht so wirklich, es gab die Taufe. Die Leute haben sich getauft und damit haben sie gesagt, ich bin Christ. Manche Muslime verstehen das heute noch besser, weil sie sagen dann, oh, ich will mich taufen lassen und wie so, ah, hast du dich überhaupt bekehrt? Aber, ja, natürlich muss man da schauen. Ich lade euch ein, einfach mal mit mir aufzustehen und vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und ja, ich habe gesagt, es geht da nicht in erster Linie um uns oder um irgendwelche großen Namen oder die wir uns machen können, wenn wir die Welt verändern, sondern es geht um den Heiligen Geist, der uns benutzen will, deine Welt zu verändern, dein Umfeld. Und du hast besondere Gaben, du hast besondere Menschen um dich herum, die nur du erreichen wirst. Da kann Öli wahrscheinlich nie was machen bei denen. Aber du.
Ja.
Und ich lade dich ein, zu überlegen, was sind deine Sachen? Vielleicht hast du auch mal feiern. Ich finde auch feiern richtig genial. Wenn Geburtstagsfeiern oder sonst wegen feiern, dass man Leute zusammen einlädt und dann, dass man nicht so eine Christenparty macht oder eine noch nicht Christenparty oder so. Lass die Leute sich kennenlernen und wirklich miterleben. Natürlich sind wir Christen ein bisschen verrückt, aber irgendwie sind wir auch normal. So. Lass uns einfach noch beten. Ich lade dich ein, einfach deine Hände auszustrecken zu Gott, weil wir von ihm empfangen wollen. Wir wollen von ihm Kraft empfangen. Und ich lade dich ein, deinen nächsten Schritt zu gehen. Wenn du sagst, okay, ich bin noch kein Christ. Du kannst heute Morgen, Mittag haben wir, Christ werden, wenn du willst. Das ist nur ein Schritt von dir entfernt. Du kannst sagen, ich glaube dir, ich entscheide mich für dich und dich dann demnächst beim Taufe anmelden. Oder du bist jemand, der ist Jerusalem-Christ. Der sagt sich so irgendwie eingeschlossen, ist irgendwie so... Ja, der sitzende Christ, der hat vielleicht schon viele coole Sachen erlebt mit Gott, aber du hast nicht mehr die Welt vor Augen. Ich lade dich ein, heute den nächsten Schritt zu werden in Richtung Antiochia-Christ. Als jemand, der wirklich diese Welt auf dem Herzen hat, so wie Jesus sie auf dem Herzen hat. Der nicht nur hier die Gemeinde auf dem Herzen hat und liebt, sondern wirklich ganz Pforzheim, die ganze Region, ganz Deutschland und diese Gesellschaft verändert sehen will. Ja, und Papa, ich bete, dass wenn wir die Hände zu dir ausstrecken, dass du uns Kraft schenkst, den nächsten Schritt zu tun, egal was es ist. Wir wollen näher zu dir kommen und ich bete, egal ob jetzt hier jemand ist, der dich heute zum ersten Mal von dir gehört hat oder ob er schon zum 50.000. Mal in einem Gottesdienst war, wir beten, dass wir dass jeder Einzelne den nächsten Schritt gehen kann. Yes. Jesus, ich danke dir für das leidenschaftlich Gehen, dass es heißt, es fängt mit einem nächsten Schritt an. Es heißt damit, ich mache einen nächsten Schritt und ich bete, dass du jedem Einzelnen offenbarst, was der nächste Schritt ist. Ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Heiliger Geist, und dass du jedem Einzelnen zeigst, was ist dein nächster Schritt, was heißt es, wo ich vielleicht für jemanden beten kann, wo ich ihm jemand eine Karte schreiben kann, wo ich ihm jemanden einen Kuchen schenken kann oder einfach nur die Liebe Gottes irgendwie weitergeben kann. Jesus, ich bete, dass du uns da auch Mut schenkst, Mut, neue Wege zu gehen. So wie die in Antiochia neue Wege gegangen sind, den Griechen das Evangelium verkündigt haben, wollen wir neue Wege gehen. Ich will neue Wege gehen. Ich will nicht in dem Denken verhaftet bleiben, was die letzten Jahre geklappt hat irgendwie, sondern ich will sehen, was du neu tust, wie du neu in diese Gesellschaft hineinkommst, wie du in diese Gesellschaft von 2018 Deutschland hineinkommst. Jesus, ich bete, dass du uns da Mut schenkst, neue Schritte zu gehen, dass du uns Mut schenkst, diese Welt zu sehen und nicht nur irgendwie unser Jerusalem. Komm mit deiner Kraft. Ich bete, dass du jetzt erfüllst auch mit deinem Heiligen Geist, der uns neuen Mut schenkt. Da, wo wir Angst haben, bete ich, dass Angst weichen muss. Sie muss weichen. Und ich hatte vorher ein Bild im Lobpreis, da war wie so eine Person, wie von so einem Monster im Mund. Und ich habe so gemerkt, dass, während wir im Lobpreis waren, hat dieses Monster so diesen Mensch freigegeben. Und ich glaube, dieses Monster steht für alle Ängste und für alle Zwänge, die wir haben. Und ich lade dich ein, wenn du weißt, okay, da habe ich Angst, da habe ich Zwänge in meinem Leben. Gott will dich heute freimachen davon. Jesus will dich freimachen. Und während du das sprichst und deine Hände hebst, und darfst du einfach sagen, hey, Herr, mach mich frei. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und er will uns Freiheit schenken. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, den das betrifft hier. Dass da, wo Zwänge sind, da, wo Ängste sind, dass du uns wegnimmst im Namen Jesus. Dass wir dich erleben können, dass wir angstfrei und mutig, so wie wir es vorher gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron, aber mutig gehe ich auch in diese Gesellschaft. Mutig gehe ich morgen auf meine Arbeit. Mutig gehe ich heute Mittag zu meiner Familie oder wie auch immer, Jesus. Komm mit deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus, dass du gut bist. Heiliger Geist, danke, dass du uns Kraft gibst. Angst muss gehen im Namen Jesus. Angst muss gehen. Und da, wo Liebe ist, hat Angst keine Macht mehr. Da, wo deine Liebe ist und die Liebe Gottes soll es sein, die uns treibt. Nicht irgendwie Pflichtbewusstsein, nicht irgendwie, weil man es muss als Christ, sondern deine Liebe, Jesus. Und ich lade dich ein, dass du vielleicht nachher, wenn du noch zusammenstehst mit ein paar Leuten, dass du deinen nächsten Schritt mit anderen Leuten kommunizierst oder in deiner Kleingruppe oder wie auch immer, sagst, hey, diesen nächsten Schritt will ich gehen. Weil es ist ermutigend, wenn Leute nachfragen. Natürlich manchmal vielleicht auch ein bisschen doof, wenn es dann nicht geklappt hat, aber dann ermutigen dich doch deine Leute auch, hoffe ich. Und dafür sind wir auch füreinander da, dass wir uns gegenseitig anspornen dürfen, ja, zu guten Taten reizen dürfen, zur Liebe reizen. Jesus, ich bete für diese Gemeinde, dass du sie besetzt, noch viel mehr, als es jetzt ist, als Licht für Pforzheim und diese Region. Jesus, wir beten dafür, dass Menschen sich bekehren in Scharen und dass sie nicht nur irgendwie Bekehrte sind, sondern dass sie Jünger sind, die voller Kraft vorangehen. Und wenn sie hier weggehen von Pforzheim, weil sie irgendwo anders arbeiten oder sonst wo, dass sie dorthin gehen, so wie die Zerstreuten, das Evangelium verkündigen, weil sie hier was dich erlebt haben. Jesus, ich bete, dass du diese Gemeinde mächtig segnest, ganz jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass du das schenkst, dass wir immer wieder angezündet werden, so wie ich damals von dieser Stelle angezündet worden bin. So wollen wir immer wieder von deinem Wort angezündet werden. Ja, dass du die Menschen so sehr leidenschaftlich liebst, mehr als wir es je können. Seid gesegnet.